Euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als Ulla eben diesen langen Text aus Hebräer 11 gelesen hat. Steckt schon eine ganze Menge drin. Und ganz besonders hat mich beim Hören eben der Vers 32 angesprochen. Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte. Und ich mach mal den Satz weiter. Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich jetzt über all das reden wollte, was in diesem Kapitel drin steckt. Und vielleicht würde euch die Zeit ein wenig lang werden. Das ist so vielschichtig, wie es hier um Menschen geht, die auch Schweres erleben, die Verfolgung erleben, die Widerstände erleben, die Probleme durchleben mit ihrem Gott und dafür das Zeugnis bekommen, ein Schulzeugnis quasi bekommen, ihr habt diesem Gott vertraut. Über was reden wir heute? Das Stichwort ist klar, Glauben, Vertrauen. Und bei all denen, die hier genannt werden, ist auffällig, ihnen ist der Glaube, das Vertrauen zu Gott offenbar nicht einfach in den Schoß gefallen, sondern sie mussten es lernen. Und am Ende haben sie das bekommen, was gerade mein jüngster Sohn bekommt, nämlich ein Abschlusszeugnis. Unser letztes Kind ist mit der Schule fertig, ein junger Mann. Und er bekommt jetzt sein Zeugnis, er hat bestanden. Und um das zu bestehen, musste er unterschiedliche Fächer wählen. Unsere Glaubenshelden hier haben alle ein bestimmtes Hauptfach gehabt. Und dieses Fach heißt Glauben lernen. Glauben lernen. Und darüber möchte ich gerne reden, über dieses Hauptfach. Aber lasst uns erst einmal beten. Herr Jesus, du bist so ein großer, wunderbarer Gott. Und eigentlich müsste es so leicht sein, dir zu vertrauen. Danke, dass du uns in deine Schule nimmst und wir immer wieder mehr und mehr dich kennen und erfahren lernen. Und dass wir dann in deiner Schule mehr und mehr auch Vertrauen lernen. Danke, dass du uns da auch nie loslässt, sondern bis zu einem guten Abschluss, einem guten Zeugnis führen kannst. Dank sei dir, Herr. Amen. Wir haben letztes Mal über den Henoch geredet, auch hier in Hebräer 11, wo es in Vers 5 heißt, aufgrund des Glaubens wurde Henoch entrückt und musste nicht sterben. Er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Vor der Entrückung erhielt er das Zeugnis, dass er Gott gefiel. Und wir lesen im Alten Testament vieles von dem, was hier genannt wird in diesem Kapitel 11, Hebräer 11, stammt ja aus dem Alten Testament. Wir lesen bei Henoch, dass er sein Leben mit Gott gelebt hat. Sonst erfahren wir von Henoch nichts. Das hat mich immer wieder beschäftigt. Wir erfahren gar nicht, was Gott gefallen hat, außer er hat sein Leben mit Gott gelebt. Und wenn ich jetzt die nehme, die hier als nächstes genannt werden, und über manche möchte ich auch sprechen heute Morgen, dann waren das erstmal ganz normale Menschen, die von Gott herausgefordert wurden, die von Gott auch geprüft wurden, aber die einem gar nicht so riesig als Glaubenshelden erscheinen. Aber sie haben an diesem Gott festgehalten. Und der erste, über den ich heute Morgen reden möchte, das ist der Noah. Er musste offenbar lernen, Gott wirklich ernst zu nehmen in dem, was Gott sagt. Ich lese uns Vers 7. Aufgrund des Glaubens wurde Noah das offenbart, was noch nicht sichtbar war. Und er baute in frommem Gehorsam eine Arche zur Rettung seiner Familie. Durch seinen Glauben sprach er der Welt das Urteil und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Also er hat etwas offenbart bekommen, was noch nicht sichtbar war. Und er hat daran in Gehorsam das getan, was Gott von ihm wollte, obwohl nichts zu sehen war. Gehen wir ins Alte Testament. Erstes Buch, Genesis, Kapitel 6. Da heißt es, der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da bereute der Herr, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Der Herr sagte, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels, denn ich bereue es, sie gemacht zu haben. Nur Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Noah war ein gerechter, untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott. Ich glaube, das hätte sich keiner gewünscht, in eine Umgebung gesetzt werden, wo Gott selber sagen muss, also dass ich die da ins Leben gerufen habe. Das bereue ich und das tut meinem Herzen bis ins Tiefste weh. Und dann lebt dieser Noah inmitten so einer durch und durch verlorenen Welt. Und er bekommt von Gott gesagt, ja, aber du bist anders, Noah, du bist anders. Aber wie fühlt man sich da, wenn rings um einen absolut nur geistliche, moralische Dunkelheit, Verlorenheit, kaputte Menschen zu finden sind? Wie fühlt man sich da? Wie kann man auch in so einem Umfeld leben und doch an diesem Gott festhalten und nicht mitmachen mit dem, was normal ist? Also ich interpretiere den Noah so, wenn er so ein positives Zeugnis ausgestellt bekommt, da waren so viele Verlockungen, das war ja normal. Aber er hat nicht mitgemacht. Ich finde, das ist bemerkenswert. Was ja eigentlich noch bemerkenswerter ist, und jetzt wird's noch ernster, das ist, wie dieser Text in Genesis 6 weitergeht. Die Erde war in Gottes Augen verdorben, sie war voller Gewalttat. Gott sah sich die Erde an, sie war verdorben, denn alle Wesen aus Fleisch waren auf der Erde lebten verdorben. Da sprach Gott zu Noah, ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist da, denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. Nun will ich sie zusammen mit der Erde verderben. Was für eine Botschaft. Zu sehen ist, was hier abgeht, was hier los ist, wie gelebt wird. Und jetzt sagt Gott, wie sieht er diese Geschichte? Und es tut offenbar seinem Herzen so weh, so hieß es eben, dass er jetzt sagt, Schluss, Schluss. Das lasse ich mir nicht länger bieten hier. Ich werde das alles auslöschen. Zu Noah geht es weiter. Mach dir eine Arche aus Zypressenholz, statte sie mit Kammern aus, dichte sie innen und außen mit Pech ab, so sollst du die Arche bauen. 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch soll sie sein. Und so weiter. Genaue Bauanweisung. Ich will nämlich die Flut über die Erde bringen, um alle Wesen aus Fleisch unter dem Himmel, alles, was Lebensgeist in sich hat, zu verderben. Alles auf Erden soll verenden. Mit dir aber schließe ich meinen Bund. Geh in die Arche, du, deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne, von allem, was lebt, von allem Wesen aus Fleisch, führe je zwei in die Eiche, damit sie mit dir am Leben bleiben. Was für eine Ankündigung Gottes. Ist das Evangelium? Frohe Botschaft? Gute Nachricht? Oder ist das eine furchtbare Nachricht? Ich frage mich wieder, wie hat sich der Noah gefühlt? Er könnte sich jetzt ja riesig freuen. Also offenbar, ich war auf dem richtigen Weg. Und ich schaff's gerade noch mal so aus dem Gericht raus. Und mit mir noch meine engsten Angehörigen, meine Frau, meine drei Söhne und deren Frauen. Wenigstens wir acht kommen durch. Evangelium. Ich weiß nicht, ob der Noah sich so gefühlt hat. Geht es euch manchmal heute auch so, wenn ihr hier ganz, ganz viele verlorene Menschen um euch herum seht? Eigentlich müsste ich mich riesig freuen, wenn ich Jesus begegnet bin, wenn ich Jesus kennengelernt habe, mit ihm lebe und weiß, ich werde mal errettet werden. Was für eine wunderbare Hoffnung und was für eine Botschaft. Jesus Christus ist für mich gestorben. Wunderbar. Aber manches Mal ist es so stark, wenn ich Verlorenheit um mich herum sehe, dass ich selber diese Botschaft kaum noch richtig genießen kann. Und das nicht nur, weil da auch mir nahestehende Menschen dabei sind, sondern weil das so eine große Zahl ist, die offenbar auch hier in unserer Stadt in die Irre geht. Wie hat der Noah sich gefühlt? Und diesen Menschen um den Noah herum ging es offenbar nicht schlecht. Die haben munter gelebt. Die haben ihr Leben geführt, als gäbe es keinen Gott. Und es ging ihnen gut. Auch das immer wieder eine Linie, die findest du gerade durchs Alte Testament, durch immer, immer wieder. Dass es Menschen sehr gut zu gehen scheint, obwohl sie sich um Gott gar nicht kümmern und alles ständig tun, was ihm nicht gefällt und was ihm im Herzen wehtut. Und da wird sich dann Noah vielleicht auch gefragt haben, sag mal, bin ich eigentlich recht? Oder bin ich ein bisschen verrückt? Warum tue ich mir das eigentlich an, dass ich auf all das, in Klammer sündige, verzichte, was den anderen so viel Spaß macht? Warum mache ich mir es eigentlich so schwer? Es ist doch überhaupt kein Gericht, nichts Schweres, kein Gericht Gottes, irgendwo am Himmel zu sehen. Das war nicht so, wie es am letzten Donnerstag hier in Bonn war. Erinnert euch, was am letzten Donnerstag hier in Bonn war? Ist schwer zu verdrängen. Da wurde es plötzlich, ich nehme an, hier in Godesberg auch, so gegen 23:30, sehr, sehr dunkel. Mehlem auch. Es wurde sehr dunkel. Diese Wolken, die schienen einem fast zu erdrücken mit der Finsternis. Also wenn der Noah das kommende Gericht Gottes so am Horizont, am Himmel gesehen hätte, dann hätte er gesagt, ja klar, jetzt kommt Gericht, entsprechend handeln wir. Und Gott hat ja gesagt, du bist auf dem richtigen Weg und jetzt bau die Arche. Nein, es ist nichts davon zu sehen, dass dieser Gott mal eingreift und der Noah handelt. Der Noah beginnt, dieses Riesenschiff zu bauen. Das ist ja nicht so ein kleines Boot, sondern mit 300 Ellen Länge, das sind ungefähr 150 Meter. 150 Meter, es geht weiter mit drei Stockwerken, die Breite ist angegeben, ein Riesending. Und jetzt nimm mal deine Achsen, deine Säge, Noah, und beginn zu bauen. Bereite dich auf das Gericht Gottes vor. Das ist so, wie es heißt in Vers 19, da geht es um Abraham. Vers 19 heißt es, das ist ein Sinnbild für uns. Das hat uns etwas zu sagen. In Johannes 3, Vers 36 sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Mir geht es manchmal so, mir scheint dieses Gericht Gottes so weit weg. So weit weg. Manchmal für mein eigenes Leben. Und dann bereite ich mich nicht vor, um einmal vor Jesus zu stehen und ein Zeugnis von ihm empfangen zu können. Und manchmal ist das für mich weit weg im Blick auf das Leben anderer Menschen, die sich doch auch vorbereiten müssen, wenn alle Menschen sich einmal vor Gott verantworten müssen. Und dabei ist doch unsere Botschaft heute so viel schöner als die Botschaft, die der Noah hatte. Der Noah konnte sagen, wir acht ja, ihr anderen nein. Was haben wir für eine wunderbare Botschaft, weil Jesus für uns gestorben ist. Das ist auch ein Sinnbild. Der Noah setzt wirklich alles daran, um sich vorzubereiten. Ich habe eben schon gesagt, ein Riesenschiff. Es gibt ein schönes Lied, wie die anderen ihn verlacht haben. Das ist mehr aus meiner Jugend, von daher vielleicht nicht mehr jedem bekannt. Ja, stellt euch vor, da ist ein so ein Spinner, es ist kein Tropfen zu sehen und der fängt an, so ein Riesenschiff zu bauen, weil es gleich eine Flut kommt. Also das kam bei den anderen sehr seltsam an. Und er lässt sich nicht abhalten, sondern bereitet sich vor, und ich übertrage jetzt mal, um vor diesem Gott stehen zu können, wenn das Gericht beginnt. Ein Sinnbild hier ist diese Zielgerichtetheit. Genau auf ein Ziel zu gehen, auch wenn du noch gar nicht siehst, dass dieses Gericht Gottes überhaupt im Anzug ist. Aber Gott hat gesagt. Und dann richtet er offenbar sein ganzes Leben dahin aus. Er will bereit sein, Gott zu begegnen. Der Noah. Gehen wir mal weiter zum Abraham. Abraham. Der Abraham, und ich bleibe im Alten Testament, der bekommt eine Riesenverheißung. Eine Riesenverheißung. Da heißt es im 12. Kapitel des Buches Genesis, 12. Kapitel, der Herr sprach zu Abraham, ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein, ich will segnen, die dich segnen, wer dich verflucht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Das ist doch mal eine Verheißung Gottes. Wenn ihr wählen könntet, rhetorische Frage, wer würde die Sache von Noah nehmen? Wer würde die Sache von Abraham nehmen? Das ist müßig, die Frage. Der Noah bekommt gesagt, Gericht. Der Abraham bekommt nicht nur gesagt, es kommt Gutes, sondern du wirst von mir über alle Maßen beschenkt. Über alle Maßen, wenn man das hier liest. Der Abraham hat noch nicht mal ein Kind zu dem Zeitpunkt und da steht, ich will dich zu einem großen Volk machen. Viele, viele Nachkommen. Ich will deinen Namen groß machen, dass alle von dir reden. Ein Segen sollst du sein. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Das ist eine Verheißung, oder? Also ich hoffe, dass ihr durch unseren Dienst hier in der Gemeinde, durch die Verkündigung, durch die Lieder und so weiter, ein bisschen Segen bekommt. Aber das, was der Abraham hier bekommt, das ist doch eine Sache. Alle Geschlechter der Erde, alle Menschen sollen durch dich gesegnet werden. Was erwartet man jetzt beim Abraham? Jetzt wird doch durchgestartet, oder? Jetzt macht Gott sofort die Schleusen des Himmels auf und dann prasselt, so wie am letzten Donnerstag, aber jetzt nicht der Regen, sondern richtig Segen runter. Richtig Segen, überfließender Segen. Und das Leben von Abraham wird doch jetzt eine einzige Freude sein, eine einzige Wonne. Gott geht mit diesem Abraham seinen Weg. Da heißt es, ich gehe zurück in unseren Predigttext, Hebräer 11, Vers 8. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe halten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Das habe ich eben bewusst überlesen, als ich von dem Segen gesprochen habe. Der Text fängt nämlich an: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann geht's weiter: Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Also Gott fängt nicht an, jetzt überschütte ich dich, sondern er fängt an, so, zieh aus, verlass alles, was dir irgendwo wichtig ist, gib das alles auf und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also wenn es wenigstens schon mal das Reiseziel genannt wäre, dann könnte er sich ja darauf einstellen. Nein, Gott fordert ihn hier in ganz einzigartiger Weise heraus. Zieh los, du weißt nicht, wo es hingeht. Das Einzige, was du weißt, das, was dir am wichtigsten ist, das bleibt zurück. Das ist für uns Abendländer etwas nicht ganz so nachvollziehbar, was das heißt. Das ist für jemand im Orient nochmal etwas ganz, ganz anderes. Ich soll meine Familie zurücklassen. Ich wurde mal von einem Bibelschüler in der Türkei am Flughafen abgeholt und er hat mir erzählt, er war so richtig begeistert: Ich werde hingehen, wohin mich der Herr führen wird. Wohin mich der Herr führen wird. Ich habe gedacht, das ist ein steiler Satz, und habe mir es dann erklären lassen von jemand, der die Kultur besser kennt als ich. Das heißt: Herr, du kannst mich überall hinführen, aber nicht aus meiner Heimatstadt hinaus. Denn da ist meine Familie. Ist manchmal ein bisschen anders zu verstehen, was Orientale uns mit den gleichen Worten sagen, mit denen wir doch was anderes meinen. Ja, du kannst mich, ich gehe hin, wo immer du willst, aber bitte nicht aus Izmir hinaus, da war er zu Hause. Denn da ist meine Familie, da sind meine Freunde, da ist mein Besitz. Beim Abraham kommt noch dazu, der ist ja noch irgendwo anders aufgewachsen, als er jetzt zu Hause ist. Das hat Gott schon mal gemacht. Das fängt in Ur in Chaldea an, geht dann nach Syrien, nach Haran. Ja, aber Herr, und jetzt schon wieder los. Können wir vor, ein bisschen kann ich mir vorstellen, was in dem Abraham vor sich ging. Herr, was soll denn das? Das mit dem über alle Maßen gesegnet, das ist ja schön, aber muss es gleich so knüppeldick kommen. Versuchen wir uns mal rein zu versetzen, wenn Gott das zu uns sagt: Lass alles zurück und geh los. Gib Beziehungen auf. Wir fragen mal jetzt noch gar nicht nach den Gründen, warum wir Beziehungen aufgeben. Vielleicht, weil sie nicht gut sind, sondern es ist einmal der Gedanke: Geh los, lass Beziehungen zurück. Geh los, lass Familie zurück. Geh los, lass Sicherheiten zurück und so weiter. Situationen, wo du dich eigentlich nur total in die Arme Gottes geben kannst und sagen: Herr, wenn du das willst, ja, aber ich traue mich eigentlich gar nicht. Eine Bekannte hat mal gesagt, es ist erstaunlich, was Gott mir alles zutraut. Das ist ja beim Abraham. Was Gott ihm offenbar zutraut, und er lässt ihn ja auch nicht allein da drin, aber das, was Gott ihm hier offenbar zutraut, das ist nicht das, was der Abraham sich selber zutraut. Und da kann ich mich in diesem Abraham, bei diesem großen Schritt, alles aufzugeben und loszuziehen, weil Gott das sagt, da kann ich mich bei Abraham ganz gut finden. Und es wäre ja dann schön gewesen, wenn es danach einfach so schön weitergeht. Gott führt ihn in das Land und dann gehört mir das Land und dann bin ich zu Hause. Wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich euch mit euch am liebsten durch Kanaan, Israel wandern, auf einer Karte, und einfach mal gucken, nach Ägypten müssen wir auch noch zwischendrin, einfach mal gucken, was jetzt eigentlich für einen Weg beginnt. Der Abraham findet in diesem neuen, dieser neuen Heimat, die Gott ihm doch gibt, keine Heimat. Er irrt rum, ständig rum, und er würde doch so gern einfach mal wieder eine Heimat haben. Da heißt es dann in Hebräer 11 wieder, aufgrund des Glaubens hielt sich Abraham als Fremder im verheißenen Land, wie in einem fremden Land auf, und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Wie oft mag sich der Abraham gefragt haben, Herr, die Verheißung ist ja gut, aber wann bekomme ich das? Und dann bekommt er auch noch gesagt, ich gehe nochmal in Genesis Kapitel 13, da heißt es, Genesis 12 und Genesis 13, zwei Verse, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Und in Genesis 13 sagt Gott, das ganze Land nämlich, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Und dann geht es weiter, deine Nachkommen, die werden es wirklich bekommen und du bekommst von diesem Land jetzt erstmal nahezu nichts. Habe ich mich verhört, als Gott mich da losgeschickt hat? Steht Gott überhaupt noch zu mir, wenn alles so verquer läuft in meinem Leben? Es ist eine Sache, was Gott seinen Kindern zutraut. Es ist aber auch manchmal eine andere Sache, was Gott seinen Kindern zumutet. Und das ist ja schön, wenn ich jetzt schon ans Ende blicken könnte, aufs Leben von Abraham, wo er dann einiges vom Segen erfährt. Aber hier sind wir noch dabei. Er sieht noch nichts. Nächste Glaubensprüfung. Wir sind ja beim Hauptfach Glauben lernen bei Abraham. Unser Predigttext geht weiter, Vers 11. Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sarah die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden, denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. So stammen denn auch von einem einzigen Menschen, dessen Kraft bereits erstorben war, viele ab. Zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Das war diese Geschichte mit, ich will dich zu einem großen Volk machen. Die andere Verheißung ist fast noch schöner. Nachkommen so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand, den niemand zählen kann. Also nicht nur so ein bisschen Millionenvolk, sondern schon noch ein bisschen mehr. Wunderbare Verheißung. Bevor ihr euch fragt, ob ich den Text gerade richtig vorgelesen habe, weil bei euch in Vers 11 was anderes steht, hier ist tatsächlich die Sarah gelobt. In mancher Bibelübersetzung wird hier der Abraham gelobt, aber es steht hier im Text tatsächlich, dass die Sarah geglaubt hat. Um was ging's? Wir waren eben beim Ausziehen aus der Heimat, aus Haran, da ist der Abraham 75 Jahre. Haben wir jemand, der heute genau 75 Jahre alt ist? Meine Eltern sind nicht da, die sind genau 75. Haben wir niemand, der genau 75 ist heute? Dauert noch ein bisschen. Verlass deine Heimat mit deinen nicht ganz 75 Jahren und bekommen Nachkommen. Seine Frau Sarah ist 10 Jahre jünger, 65. Und da heißt es, ich will dich zu einem großen Volk machen. Also Herr, Verheißung gut und schön, aber dann musst du bald hier ein Wunder tun. Und Gott tut dieses Wunder erstmal nicht. Es tut sich im Blick auf Nachkommen nichts, da ist diese wunderbare Verheißung, ich mache dich zu einem großen Volk. Und der Abraham ist 75 und 76 und 77 und es tut sich nichts. Was machst du, Wenn Gott doch auf der einen Seite das zugesagt hat und auf der anderen Seite sich nichts tut, man hilft ein bisschen nach. Dann helfe ich Gott mal etwas auf die Sprünge. Der erste Versuch finden wir in Genesis Kapitel 15. Da heißt es, das Wort des Herrn erging in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Da Abraham antwortet, Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Das sind traurige Worte, oder? Wenn Gott klar gesagt hat, ich will dich über alle Maßen segnen, und von den Umständen her muss ich sagen, also offenbar hast du mich vergessen. Was willst du mir schon geben? Habe ich mich verhört? Hast du mich vergessen, Herr? Warum greifst du so lang nicht ein? Und was so alles an Zweifel noch gekommen sind. Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Ich gehe doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte, du hast mir ja keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haussklave beerben. Das war normal bei Kinderlosigkeit, wenn du gleichzeitig Besitz hast. Du brauchst einen Erben, also nimmst du den obersten Sklaven, der eh schon übers Haus gesetzt war, und der erbt dann, denn man hat ja keine Kinder. Gott hatte nicht gesagt, durch den Haussklaven und auf diesem Weg, sondern er wird tun. Das war offenbar nicht das, was ich Gott gedacht hatte. Und Gott sagt, nein, so nicht. Zweiter Versuch. Also wenn der Abraham, mein Mann, schon nicht mit Gott so ganz klarkommt beim Verhandeln, dann schalte ich Sarah mich mal ein. Ein Kapitel weiter, Kapitel 16. Sarah, Abrahams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Magd namens Hagar. Sarah sagte zu Abraham, der Herr hat mir Kinder versagt. Geh zu meiner Magd, vielleicht komme ich durch sie zu einem Sohn. Wie verzweifelt muss die Frau gewesen sein. Auch da müssten wir wieder in die Kultur, um das noch mehr zu verstehen, was Kinderlosigkeit dort heißt. Aber ich bleibe mal bei diesem Punkt. Gott hat doch versprochen, aber er tut es nicht auf dem Wege, wie ich es erwarte. Und dann hilft sie nach. Wie verzweifelt muss die Frau sein, dass sie das tut, was hier Ungeheuerliches steht? Nämlich, sie schlägt es vor, zeugt doch ein Kind mit der Magd. Auch das völlig normal in der damaligen Zeit. Eigentlich kein Problem. Und das Ungeheuerliche, Abraham hörte auf sie. Abraham hörte auf sie. Kommen wir zum Schluss dieses Dramas. Da ist der Abraham 99 Jahre. Wir sind nochmal 24 Jahre von diesem ersten Befehl, zieh aus, und der Verheißung, großes Volk weg. 24 Jahre haben sie gewartet. Und jetzt ist er 99 und sie 89. Und dann kommt Gott selber, ich bin jetzt in Kapitel 18, Genesis 18, Gott selbst mit zwei Engeln zu Abraham und spricht zu ihm, in einem Jahr komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Stellt euch mal das vor. Er 99, okay, geht noch. War bei Louis Drenger tatsächlich angeblich so, ist kein Witz. Ja, ist rein natürlich noch möglich. Nicht der Normalfall, glücklicherweise. Aber Sarah wird bei dieser Geburt 90 Jahre alt sein. Und bei der Empfängnis 89 Jahre. Und was macht die Sarah? Genau das, was Almut gerade macht. Du bist nun gerade ein wunderschönes Beispiel. Die Sarah lacht, heißt es hier. Die Sarah lacht. Also das kann doch nicht sein. Das ist doch, ja, wie soll ich sagen, absurd, unmöglich. Das geht nicht, Herr. Deine Verheißung, die war wunderbar, aber der Weg, wie du dahin kommst, jetzt wird es langsam schwierig für mich zu glauben. Und deshalb, es scheint wirklich aus ihr herauszuplatzen. Sie lacht. Und als sie gefragt wird von Gott, du hast gelacht. Nein, ich habe nicht gelacht. Nein, ich habe nicht gelacht. Das ist peinlich. Nein, das muss einem nicht peinlich sein. Ich glaube, das ist einfach ganz normal. Das, was Gott hier ankündigt, ist so groß und unfassbar und ungewöhnlich, dass auch wenn ich an Gott glaube und ihm ganz vertraue, das in der Situation und das noch nach diesem langen Warten anzunehmen, ich finde, sie reagiert noch ganz, ganz toll, die Sarah. Und dann bekommt sie wirklich Grund zum Lachen. In Kapitel 21 heißt es, der Herr nahm sich der Sarah an, wie er gesagt hatte, und er tat Sarah so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn, genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Und da geht es weiter. Abraham nannte den Sohn Isaak und die Sarah fängt dann an zu lachen, und zwar vor Freude. Aus diesem ungläubigen, staunenden, ja, unfassbaren Lachen wird ein Lachen voller Glück, denn Gott hat letztendlich gehandelt. Die ganze Zeit so viel Glauben lernen und jetzt dürfen sie plötzlich schauen. Jetzt dürfen sie schauen. Aber nach welcher Zeit? Hätte es Gott nicht ein bisschen einfacher mit ihnen machen können? Mit 75 war die Berufung, mit 77, das ist ja auch noch ein Wunder Gottes. Dann ist die Sarah 67 und immer noch eine große Sache. Nein, Gott weiß ganz genau, welchen Weg er mit ihnen geht. Und ich habe jetzt ja nur so ein paar Highlights rausgenommen. Da steckt ja noch viel, viel mehr drin, wie sie Glauben wirklich lernen müssen. Egal wie es aussieht, da ist die Verheißung Gottes und dieser Gott ist glaubwürdig. Egal wie mir dieser Wind noch so ins Gesicht weht und egal ob ich mir vorstellen kann, wie sich dieser Knoten lösen kann. Das ist das, was der Abraham, ja soll ich sagen, mühsam lernt. Wir bekommen ja nur ganz wenig Einblick in seine Seele und in sein Gefühlsleben. Wir wissen nicht, wie er sich die Jahre über befunden hat. Aber eine riesen Glaubensprüfung. Das Warten hat sich gelohnt. Und jetzt heißt es hier, damit komme ich zum Schluss, die Sarah wird für ihren Glauben gelobt. Die Sarah. Das ist der Grund, warum ihr eben in manchen Bibelübersetzungen drinstehen habt, dass da eigentlich der Abraham der ist, der geglaubt hat. Nein, hier steht tatsächlich, die Sarah empfing aufgrund des Glaubens die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden. Die hat offenbar die ganzen Jahre wirklich fest vertraut und dann sagt Gott in einem Jahr, jetzt wird es ganz konkret, und da bricht es aus ihr heraus. Herr, ja, ich habe so drauf gewartet, es ist eigentlich unfassbar. Und da fängt sie an zu lachen. Das ist die Sarah. Und ich staune, wie man in diesen vielen Jahren das Vertrauen nicht verloren hat. Sie erlebt dieses Wunder Gottes, dieses direkte Eingreifen Gottes, nicht als Ungläubige, die über Gott lacht, die Gott eigentlich im Stillen oder vielleicht sogar offen schon Ade gesagt hat, Herr, du machst es ja eh nicht mehr, sondern sie erlebt dieses Wunder als jemand, der treu an Gott geglaubt hat. Hier, wo die Sarah lacht, Genesis 21. Gott ließ mich lachen. Jeder, der von gehört hat, wird mit mir lachen. Da fällt auch ein Satz. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Kennt ihr diesen Satz? Sollte Gott etwas unmöglich sein in dem Zusammenhang? Sollte Gott so etwas, jetzt formuliere ich es anders, sollte Gott es möglich sein, dass die 89-Jährige noch schwanger wird? Der gleiche Satz fällt nochmal, und da sind wir bei der Geburt Jesu und bei der Geburt von Johannes dem Täufer im Lukasevangelium. Da heißt es, für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Das ist das, was ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Ich habe ebenso in eure Gesichter geschaut. Also wenn ich rede, arbeitet es immer in mir. Und ich habe mich gefragt, in welcher Situation ihr gerade steht in eurem Leben. Bei manchen weiß ich es. Bei manchen sehe ich es an den Gesichtern, bei anderen weiß ich es nicht. Aber ich glaube, dass für jeden von uns heute Morgen bei diesem Hauptfach Glauben lernen es ganz, ganz wichtig ist, dass du bitte nie aus den Augen verlierst, bei Gott ist alles möglich und Gott ist treu. Ich möchte uns eine Zeit der Stille geben, wo jeder mit Gott reden kann. Und du hast uns deine Liebe bewiesen, indem du Mensch geworden bist und diesen Weg gegangen bist bis zum Tod am Kreuz. Danke für deine unfassbare Liebe. Und danke, dass du uns in die Schule nimmst und dass wir immer wieder erleben können, dir ist nichts unmöglich. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns Glauben schenkst, Vertrauen auf dich und den Blick wirklich auf dich richtest, da wo wir gerade stehen. Vielleicht zieht uns die Sündhaftigkeit um uns herum nieder. Wir verzweifeln an einer verlorenen Welt und sehen gar nicht mehr die frohe Botschaft und sehen gar nicht mehr, dass du Menschen rettest. Herr, hilf meinem Unglauben. Herr, vielleicht ist es aber auch meine eigene Sündhaftigkeit, die mich immer wieder runterzieht. Und ich habe längst aufgegeben, dass du mit mir fertig werden könntest. Herr, du bist allmächtig. Vielleicht sind es Krankheit, Leid, Schmerz, die mich gerade niederdrücken. Herr, du bist ein Gott allen Trostes und du gehst auch durch diese Tiefen mit durch. Herr, vielleicht hast du mich gerufen zu etwas. Ich soll etwas loslassen oder ich soll etwas neu beginnen. Und ich traue mich überhaupt nicht. Herr, dir sind alle Dinge möglich. Dank sei dir, dass du diesen Weg mit uns gehst und dass du diesen Weg bis ans Ende treu gehst. Herr, segne du uns mit dem Segen, den du dem Abraham verheißen hast. Amen.